Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Drei Jahre Haft. Ein Gericht in Paris verurteilt den Milliardenbetrüger der französischen Großbank Société Générale. Nobelpreis nach Russland. Zwei Kohlenstoffforscher gewinnen die Auszeichnung im Fach Physik. Gute Erfahrungen. In der Stadt Zürich hat sich die zentrale Ausnüchterungsstation für pöbelnde Betrunkene bewährt. Dann der Abbau bei Alstom. Der französische Konzern streicht in der Schweiz fast jede achte Stelle. Wir wollen genauer wissen, wieso. Und 10 Jahre danach, was aus Serbien seit dem Sturz von Slobodan Milošević geworden ist. Fragen nach Belgrad an unseren Korrespondenten im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon ist Kurdin Vinzenz. Zuerst jetzt zu den Geschehnissen des Vormittags im Überblick, die Nachrichten mit Jonathan Fisch.
Der frühere französische Börsenhändler Jérôme Kerviel ist von einem Pariser Gericht verurteilt worden wegen Veruntreuung und Fälschung. Der 33-Jährige wird für den größten Spekulationsverlust aller Zeiten verantwortlich gemacht. Er hat mit riskanten Börsengeschäften die Großbank Société Générale um 5 Milliarden Euro gebracht. Die französischen Richter verurteilten Kerviel zu 3 Jahren Gefängnis und zusätzlich zu 2 Jahren auf Bewährung. Zudem ordnete das Gericht an, dass Kerviel seinem Arbeitgeber den Verlust von 5 Milliarden ersetzen muss. Kerviels Anwalt kündigte umgehend Berufung an. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den russisch-niederländischen Physiker Andre Geim und den britisch-russischen Physiker Konstantin Novoselov. Das teilte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Geim und Novoselov forschten gemeinsam auf dem Gebiet der Kohlenstoffe und erhalten den Preis für bahnbrechende Experimente mit einer extrem dünnen Materie aus Kohlenstoff, dem sogenannten Graphen. Dieses Material dürfte künftig beim Bau von berührungsempfindlichen Bildschirmen oder Solarzellen eine wichtige Rolle spielen. Die höchste Auszeichnung für Physiker ist mit knapp 1,5 Millionen Franken dotiert. Der Kanton Aargau will etwas tun gegen den angekündigten Stellenabbau bei Alstom. Regierungsrat Urs Hofmann sagte, er wolle mit der Geschäftsleitung von Alstom über Kurzarbeit und andere Maßnahmen sprechen. Der französische Industriekonzern Alstom hat angekündigt, 4.000 Stellen zu streichen. 750 davon könnten in der Schweiz verloren gehen. Den Abbau begründet Alstom mit den stark zurückgegangenen Bestellungen von Kohle- und Gaskraftwerken. Der Schweizer Medizinaltechnikkonzern Synthes zahlt in den USA eine Buße von 24 Millionen Dollar. Das ist das Ergebnis eines Vergleichs mit der US-Regierung. Die Justizbehörden hatten der Synthes-Tochter Norian vorgeworfen, künstlichen Knochenzement unzulässig vermarktet zu haben. Der Zement sei bei Wirbelbrüchen eingesetzt worden, obwohl es dafür keine Zulassung gegeben habe. Die japanische Notenbank hat überraschend den Leitzins gesenkt. Von schon sehr tiefen 0,1% auf 0%. Damit können die Banken fast zinslos Geld beziehen. Zudem kündigte die Notenbank an, Anleihen im Wert von 300 Milliarden Euro aufzukaufen. Die Notenbank will mit den Schritten das Wachstum unterstützen und den Yen günstiger machen. Die japanische Wirtschaft, die stark von Exporten abhängig ist, leidet unter dem teuren Yen. Kindertagesstätten in Wohnquartieren sind zulässig. Laut einem Entscheid des Bundesgerichts ist der Lärm von spielenden Kindern den Nachbarn zuzumuten. Das Gericht hat die Beschwerde von 2 Anwohnern der Kindertagesstätten des Kantonsspitals in Aarau abgewiesen. Wohnzonen seien offensichtlich auch für den Aufenthalt von Kindern bestimmt, schreiben die Richter in der Begründung. Anwohner müssen demnach von Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 12 Uhr und von 13 bis 19 Uhr den Lärm von maximal 20 spielenden Kindern dulden. Die SP hat die Kampagne zu ihrer Steuergerechtigkeitsinitiative gestartet, über die das Stimmvolk am 28. November entscheidet. Der Steuerwettbewerb, wie er heute in der Schweiz gelte, animiere Superreiche und Abzocker, den Wohnort zu wechseln, wenn er woanders die Steuern tiefer sind. Dagegen will die SP mit ihrer Initiative vorgehen. Die Initiative sei ein wichtiger Schritt zur Eindämmung des missbräuchlichen Steuerwettbewerbs, argumentiert die SP. Die Preise in der Schweiz bleiben stabil. So bezahlten die Konsumentinnen und Konsumenten im September gleich viel für ihre Waren wie schon im August. Die Jahresteuerung lag unverändert bei 0,3%. Einerseits seien Importgüter wegen des starken Frankens zwar billiger geworden, schreibt das Bundesamt für Statistik, andererseits seien im Land die Preise wegen des Wirtschaftswachstums gestiegen. Diese beiden Effekte hätten zu unveränderten Preisen geführt. Seit März betreibt die Zürcher Polizei Zellen, die ausschließlich der Ausnüchterung von Betrunkenen dienen. In den 7 Monaten haben dort 366 Personen ihren Rausch ausgeschlafen, nachdem sie von der Polizei aufgegriffen worden waren. Die Ausgenüchterten müssen die Kosten für den Aufenthalt und die medizinische Überwachung vollständig übernehmen. Sie betragen 950 Franken pro Nacht.
Es ist 12.36 Uhr. Warum baut Alstom gerade in der Schweiz so viele Stellen ab? Das fragen wir gleich hier im Rendezvous, den Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Andere Themen bis um eins. Ein Erfolg, leider, die Zürcher Ausnüchterungszelle, wo der Betrunkene die Zeche zahlt. Ein Erfolg mit Signalwirkung, der deutsche Buchpreis für die Schweizerin Melinda Natsch-Aboni. Ein Erfolg auf der Kippe. Die Schweiz weibelt in Washington für ihren Sitz im Währungsfonds-Direktorium. Und der geplatzte Traum vom großen Geld mit den NEAD-Bauarbeitern.
Für die Arbeit ist einfach nichts gemacht worden, das muss ich sagen. Da haben die Politiker total versagt, das kann man sagen. Ich habe da etwas für die Leute gemacht und wir haben sie auch kaputt gemacht.
Aufstieg und Fall von Alfred Mon, ehemaliger Bordellbetreiber in Sedrun. Und um eins schalten wir nach Belgrad. 10 Jahre nach dem Sturz von Machthaber Milosevic, das Tagesgespräch mit Walter Müller, unserem Korrespondenten in Serbien. All das nach Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.263 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.33,31 Franken gehandelt, der Dollar zu 96,76 Rappen. Das Wetter heute Nachmittag gibt es vor allem im Osten und in den Alpen noch vereinzelt Regengüsse. Im Süden sind auch einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturhöchstwerte liegen in der ganzen Schweiz bei rund 19 Grad. Morgen Mittwoch und am Donnerstag liegt über dem Mittelland zunächst teilweise Nebel und Hochnebel, sonst ist es trotz Wolkenfeldern meist sonnig. Im Süden ist es mit hochnebelartiger Bewölkung zeitweise sonnig. In der ganzen Schweiz liegt die Höchsttemperatur bei 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Dass Alstom Schweiz so viele Stellen streicht, ist ein großer Dämpfer für die Standorte Birr und Baden im Kanton Aargau. In der Schweiz werde überproportional gekürzt, sagen die Gewerkschaften, und machen dafür den leichteren Kündigungsschutz in der Schweiz verantwortlich. Aber das ist wohl nur ein Teil der Geschichte. Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden.
Der französische Konzern Alstom produziert unter anderem große Turbinen für Gaskraftwerke. Dies einerseits im aargauischen Birr, andererseits in Belfort im französischen Jura. Trotzdem streicht der Konzern in Frankreich nur 200 Stellen, in der Schweiz sollen 750 Stellen gestrichen werden. Hans-Jörg Schmid vom Verband Angestellte Schweiz erklärt.
Wir können spekulieren, was die Gründe sind. Es ist sicher so, dass in der Schweiz Arbeitsplätze sehr einfach abgebaut werden können. Das ist immer ein Vorteil und ein Nachteil. Der Vorteil ist, dass man auch sehr schnell Arbeitsplätze aufbauen kann, aber eben auch abbauen.
Der Kündigungsschutz sei also ein Grund, vermutet der Sprecher des Angestelltenverbandes. Möglich sei auch, dass der starke Franken eine Rolle spiele. Auf jeden Fall schwankt das Geschäft mit den Turbinen stark. Alstom Schweiz, eine Abspaltung des ehemaligen Kraftwerkgeschäfts der ABB, hat in der letzten Krise 470 Stellen in der Schweiz gestrichen, allerdings ohne Entlassungen auszusprechen. Seither hat Alstom 2000 neue Stellen geschaffen. Dieses Auf und Ab sei typisch, sagt Hans-Jörg Schmid.
Das scheint ein Muster zu sein bei Alstom. Wir fänden es einfach unfair, wenn jetzt in dieser Krise, in der sie jetzt stecken, überproportional viel in der Schweiz abgebaut wird, nur aus dem Grund, dass es hier einfacher geht.
Die Gewerkschaften fordern, dass Alstom nochmals über die Bücher geht und dass der Konzern mit ihnen bald über verschiedene Punkte in Verhandlungen tritt. Martin Leser, Präsident der Personalvertretung Alstom Schweiz, erklärt.
Das sind zum Beispiel, dass garantiert ist, dass ein Sozialplan ausgearbeitet wird, dass man über Kurzarbeit spricht, dass man über vorzeitige Pensionierungen ins Auge fasst oder dass man auch interne Verschiebungen den Leuten vorschlägt.
Alstom will zur Frage, weshalb der Konzern in der Schweiz stärker abbaut als anderswo, nichts sagen. Momentan würden die Angestellten informiert. Wird ihnen das laschere Kündigungsrecht in der Schweiz zum Verhängnis? Grundsätzlich könne man nicht behaupten, dass das Kündigungsrecht zu mehr Entlassungen führe, erklärt George Sheldon, Arbeitsökonom an der Universität Basel.
Das Kündigungsrecht ist hier liberaler aus den vergleichbaren europäischen Ländern. Aber es gibt keine offensichtliche Evidenz dafür, dass das zu instabile Beschäftigungsverhältnisse führt. Also hier in der Schweiz wird nicht öfters und verbreitet gekündigt als in vergleichbaren Ländern mit einem strengeren Kündigungsrecht.
Bei Alstom könnte es dennoch eine Rolle spielen, aus politischen Gründen. Der französische Staat hat sich in der letzten Krise stark an Alstom beteiligt, um den schlitternden Konzern zu stabilisieren. Er würde es sicher nicht gerne sehen, wenn Alstom zum Dank jetzt französische Stellen streichen würde. Da könnte der weniger strenge Schweizer Kündigungsschutz gerade recht kommen.
Er soll vor 2,5 Jahren im Alleingang fast eine Bank ruiniert haben, der junge französische Börsenhändler Jérôme Kerviel. Mit seinen riskanten Finanzgeschäften fügte er seinem Arbeitgeber, der Société Générale, einer der größten Banken Frankreichs, einen Schaden von fast 5 Milliarden Euro zu. Seither trägt er den Namen Jahrhundertbetrüger. Kerviel selbst stellte sich stets als Opfer der Bank dar, aber das Pariser Strafgericht hat heute anders geurteilt. Aus Paris, Rudi Meder.
Jung, dynamisch, voll Engagement, so stellt er sich selbst dar. Der 33-jährige frühere Börsenhändler Jérôme Kerviel lebte danach nur für die Arbeit, er machte lange, satte Gewinne. Wie im Rausch erhöhte er den Einsatz immer mehr. Zuletzt hatte er 50 Milliarden bei seinen Börsengeschäften ausstehend, fast so viel wie die Eidgenossenschaft in einem Jahr ausgibt. Das konnte nicht ewig gut gehen. Im Januar 2008 krachte das Kartenhaus zusammen. Die Société Générale, eine der größten Banken Frankreichs, stand am Schluss vor einem Verlust von 5 Milliarden Euro. Doch Reue hat Jérôme Kerviel nie gezeigt. Er habe nur Geld für die Bank verdienen wollen. Er sieht sich als Opfer eines Systems.
Quand j'ai commencé à être trader, on m'a fixé un objectif de 3 millions d'euros, j'en ai fait 5. L'année suivante, tout en sachant que j'avais outrepassé les règles, ils m'ont demandé de faire le même résultat.
Als ich als Börsenhändler begonnen habe, war es meine Aufgabe, 3 Millionen zu verdienen. Ich habe 5 gemacht. Da verlangte man von mir, im nächsten Jahr das gleiche Resultat zu erzielen, obwohl allen klar war, dass ich die Regeln verletzt hatte. Dann wurde die Zielvorgabe jedes Jahr erhöht. In den 3 Jahren, die ich bei der Société Générale war, um 1700%.
In 3 Jahren, mes résultats et mes objectifs ont été augmentés de 1700%.
Meine Transaktionen sind permanent überwacht worden. Meine Vorgesetzten haben die Scheingeschäfte bemerkt, mit denen ich das Überschreiten der Limiten kaschiert habe. Das sind doch Leute, die lesen und schreiben können. Es ist total unmöglich, dass meine Vorgesetzten nicht gewusst haben, was ich mache.
Comment pouvez-vous imaginer que 600 milliards d'opérations dont la moitié fictive passent totalement inaperçues auprès des organes de contrôle? C'est totalement impossible.
Doch das Gericht hat die Geschichte vom guten Börsenhändler Kerviel, der sich im teuflischen Räderwerk der Bank verfangen hat, nicht gekauft. Es sprach heute ein für ihn vernichtendes Urteil. Kerviel wurde schuldig gesprochen, das Vertrauen der Bank missbraucht zu haben. Er habe die Kontrollstellen gezielt hinters Licht geführt und falsche Dateien ins Computersystem eingefügt. Er habe die Limiten seines Mandats als Händler bewusst überschritten. Es habe nie ein grünes Licht für seine Spekulationsgeschäfte von Seiten der Bank gegeben, auch nicht unausgesprochen. Hart ist das Verdikt. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren. Dazu muss er laut dem Urteil die verlorenen 5 Milliarden zurückzahlen. Der Anwalt der Société Générale Jean Veil ist vom Urteil voll befriedigt.
L'organisation de sa fraude était si sophistiqué que la banque ne pouvait pas se douter de ce qu'il était en train de faire.
Der Betrug sei so raffiniert gewesen, dass die Bank Kerviel nie auf die Spur habe kommen können. Das Gericht habe der Bank auf der ganzen Linie Recht gegeben. Der Anwalt des Verurteilten nannte das Urteil deraisonnabel, unvernünftig und kündigte unverzüglich Berufung an.
Betrunkene, die Wochenende für Wochenende herumpöbeln, das Problem kennen viele Städte. Zürich packt es seit März auf eine neue Art an, mit einer zentralen Ausnüchterungsstelle. Betrunkene werden dort professionell betreut, am Schluss dann aber zur Kasse gebeten. Heute zogen die Behörden eine erste positive Bilanz. Das Zürcher Modell könnte Schule machen. Aus Zürich, Klaus Ammann.
Im Schnitt 13 Personen pro Wochenende schlafen ihren Rausch in der zentralen Ausnüchterungsstelle ZAS der Stadt Zürich aus.
Die Zahlen zeigen, dass es dieses Angebot braucht,
sagt Beat Kech, der Projektleiter beim Zürcher Polizeidepartement. Geöffnet sind die 12 Zellen der ZAS vom Freitagabend bis Sonntagnachmittag. Auf die Frage, wer denn bei ihnen landet, meint Beat Kech.
Mehrheitlich Männer im Alter zwischen 18 und 44 Jahren. Die meisten wohnen im Kanton oder in der Stadt Zürich.
Das heißt auch, es sind, anders als man dies hätte erwarten können, relativ wenige Jugendliche darunter.
Es hat sicher verschiedene Gründe, dass die Jugendlichen, die im Team Besäufnisse veranstalten, aufeinander Acht geben und einen, der sich schlecht fühlt, dann nach Hause bringen. Aber wissenschaftlich ist das nicht begründet, müssen da noch mehr Erfahrungen sammeln.
Die Insassen der ZAS werden während der Ausnüchterung permanent medizinisch betreut. Immer wieder kommt es laut den Verantwortlichen vor, dass die Betrunkenen Mitarbeiter der ZAS täglich angreifen oder die äußerst karg eingerichteten Zellen beschädigen. Doch Mitarbeiter und Infrastruktur seien besser für solche Wutausbrüche gerüstet als die Rettungssanitäter und die Notfallstationen der Spitäler, die vor der Einrichtung der ZAS alle berauschten Menschen behandeln mussten. Beziffern lasse sich die Entlastung der Spitäler jedoch noch nicht. Wer eine Nacht in der ZAS verbracht hat, muss die Sicherheitskosten von 950 Franken selbst berappen. Zur Zahlungsmoral der Ausgenüchterten sagt Beat Kech.
Die Spannbreite ist groß. Das geht vom Klienten, der gleich bei der Entlassung bar bezahlt, ist vorgekommen. Wir haben auch einen Terminal für Kreditkarten, bis zu dem, der nie bezahlt.
Bis im April des nächsten Jahres läuft die Pilotphase der zentralen Ausnüchterungsstelle. Die Verantwortlichen hoffen, dass die ZAS anschließend definitiv eingeführt und wenn möglich die ganze Woche geöffnet sein wird. In verschiedenen anderen Schweizer Städten sind Vorstöße aus unterschiedlichen politischen Lagern hängig, die auch ein solches Angebot verlangen. In Basel beispielsweise hat die SVP bereits eine zentrale Ausnüchterungsstelle wie in Zürich gefordert. In Luzern kam die Anregung aus den Reihen der SP. Und in Bern wird auf Betreiben der EVP im Frühjahr ein ähnliches Projekt gestartet.
Das hat niemand erwartet. Umso größer ist die Freude in der Schweizer Literaturszene. Melinda Nagy-Aboni, Zürcherin mit serbisch-ungarischen Wurzeln, wurde gestern Abend als erste Schweizerin mit dem prestigeträchtigen Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Aboni erhält den Preis für ihren Roman «Tauben fliegen auf». Ein kulturpolitisches Signal für die laufende Integrationsdebatte in der Schweiz, findet unser Literaturredaktor Heinrich Vogler.
Die deutsche Literaturwelt staunt wohl nicht schlecht. Melinda, wie bitte? Melinda Nagy-Aboni wurden im Vorfeld nicht mehr als Außenseiterinnenchancen eingeräumt für den Deutschen Buchpreis. Das ist verständlich, denn das bisher einzige Buch der in Zürich aufgewachsenen Sekonda serbischer Eltern ist vor 8 Jahren erschienen. In der Zwischenzeit war es sehr ruhig um die Laureatin. Jetzt steht die Autorin im Rampenlicht. Sie hat die erfreuliche Aussicht, dass ihr Roman «Tauben fliegen auf» Traumauflagen erreichen wird. Anstatt 4.000 werden wohl 50.000, 60.000 Exemplare verkauft werden. Mit feinem Humor und leichter Wehmut erzählt Melinda Nagy-Aboni in ihrem preisgekrönten Roman die Geschichte einer aus der serbischen Vojvodina in die Schweiz geflüchteten ungarischen Familie. Aus der Perspektive der Tochter Ildiko verfolgen wir, wie diese junge Frau mit ihrer Familie heimatlos wird. Am schwersten tut sich der Vater in der fremden Umgebung bei Zürich. Melinda Nogiaboni liest dazu eine kurze Passage aus Taubenfliegen auf.
Hier kannst du zugrunde gehen und die organisieren dir noch ein korrektes Begräbnis. Vater, der in der Vojvodina nicht aufhört zu betonen, dass in der Schweiz alles seine richtige Ordnung hat. Vater, der doch keine Lust hat, weiter zu spielen, weil er jetzt lieber schwärmen will von den Errungenschaften der eigenen Kultur.
Protagonistin Ildiko bricht hingegen auf in die neue, die schweizerische Welt. Privates und die Historie der Balkankriege greifen schicksalhaft ineinander über. Melinda Nagy-Aboni holt nun mit dem Rückenwind des Deutschen Buchpreises nach, was bisher in der Schweizer Literatur zu wenig zur Kenntnis genommen wurde. Sie ist jetzt, so unvermittelt ins mediale Rampenlicht geraten, die Stimme der Stunde der Migrantinnen. Diese Gunst gilt es zu nutzen für den Dialog im so dringlichen Politikum Integration, das nicht nur dem Parteikalkül überlassen werden sollte. Es sind nämlich längst Immigranten, die der deutschsprachigen Literatur neue Themen, Schauplätze, Klänge abgewinnen. Vor 10 Jahren gewann die Türkin Emine Sevgi Özdamar den damaligen bedeutenden Ingeborg-Bachmann-Preis. Melinda Nagy-Aboni steht in dieser Tradition. Sie ist keine Romantikerin, die die Vojvodina zur Idylle verklärt. Genauso wenig reduziert sie aber auch die heutige Schweiz nur auf die kalte Businesswelt. Literatur, Kunst darf sich selbst genügen. Mit Romanen wie Tauben fliegen auf, darf sie aber auch wieder einmal Wirkung zeigen.
Durchschlag beim NEAT-Basistunnel durch den Gotthard. In 10 Tagen ist es soweit. Und langsam, aber sicher stellen sich die Menschen am Gotthard auf die Zeit nach der Riesenbaustelle ein. Statt Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufschwung Ende der 90er Jahre dominiert heute Ernüchterung. Die NEAT-Arbeiter ziehen bald wieder ab. Zurück bleiben die alten Probleme. Die Abwanderung, das ungewisse Tourismusgeschäft. Sinnbild für die geplatzten Träume ist die Geschichte von Alfred Monn aus dem bündnerischen Sidrun. Er träumte vom großen Geschäft mit einem Bordell. Graubünden-Korrespondentin Sarah Hauschild besuchte ihn.
Das Buff, oder wie Alfred Monn es lieber hört, die Kontaktbar, steht ganz in der Nähe vom Loch. So nennen die Einheimischen die NEAT-Baustelle. Hier, zwischen grünen und blauen Containern, hat der Garagist Ende der 90er Jahre sein ganzes Geld und viel Herzblut investiert.
Alles alleine, vorab bis selbst von Heizung bis Sanitär, elektrisch, alles alleine, eigenhändig.
Da war die Dusche, gestern Frauen, oder?
Und da ist ja Dings, das ist ja der Pool.
Heute sprudelt kein Wasser mehr im Whirlpool. Nur noch ein paar leere Betten erinnern an Zeiten, als sich hier einsame Minöre ein kurzes Glück holten. Bewohnt ist nur noch die Bar des Bordells. Alfred Monn hat sie zur privaten Stube umfunktioniert. Er sitzt auf einem Barhocker, die Zigarette in der Hand, das Hemd halb offen und erzählt, warum er damals ein Bordell eröffnet hat.
Ja, weißt, es braucht immer verrückte Sicher, oder? Sonst läuft es ja nicht. Die haben früher eine Garage, keine Karosseriewerkstatt. Und dann irgendwann, ja, die Rücken zweimal gebrochen, die Schulter kaputt. Also habe ich etwas müssen einfallen lassen und habe dann Alternativen gesucht. Da sage ich, du, ja, eigentlich, wenn jetzt da so eine grosse Baustelle kommt, da über 10 Jahre und so viele Leute, dann solltest du eigentlich für die Leute fast irgendetwas machen.
Niemand will genau wissen, warum der Familienvater plötzlich hämmert und zimmert wie verrückt auf seinem Land. Bei der Gemeinde bringt er sein Projekt unter der Bezeichnung «Räume für grössere Turnübungen» durch. Das Edelweiß, oder wie die Minöre sagen, der Schacht 4 wird eröffnet und zum internationalen Begegnungsort.
Weil das sind natürlich 13 Nationen, du musst es vorstellen, sind es Deutsche, Österreicher vom Dialekt und Italiener und Spanier und, oder? Und die Frauen sind auch von Argentinien bis Brasilien, bis weiss ich, wie weit sie kamen. Ja, es war richtig interessant gewesen.
So viel die guten Erinnerungen. Alfred Monn hat sich aber auch viel Ärger eingehandelt. Das Leben sei eben kein Sugus, sagt der heute 60-Jährige mit dem wilden grauen Pferdeschwanz.
Du wirst mit der Behörde konfrontiert, du wirst mit der Gemeinde konfrontiert, du hast Er muss aufpassen, dass keine Zuhälter reinschleichen, dass keine Drogen reinkommen. Also es ist, eben wie ich gesagt habe, Medaille hat zwei Seiten und die eine Seite auf dieser Branche ist sehr, 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 sehr hart.
Es geht dann auch nicht lange gut. Es kommt zu Bußen und Verzeihungen. Dieses Puff im Sedruner Puff ist vielen im Dorf ein Dorn im Auge. Und als noch bekannt wird, dass Alfred Monn Frauen ohne Arbeitsbewilligung angestellt hat, wird sein Bordell geschlossen. Finanziell ruiniert, flüchtet sich Alfred Monn in den Alkohol. Später einen Zug, heute trinkt er nicht mehr. Geblieben ist die Abhängigkeit von der Sozialhilfe, geblieben ist die Wut auf die Obrigkeit.
Was ich einfach schade finde, ist, für die Arbeit ist einfach nichts gemacht worden, das muss ich sagen. Da haben die Politiker total versagt.
Bald ziehen die letzten Arbeiter aus Sedrun ab. Zurück bleiben die Schutthaufen am Dorfrand. Zurück bleibt der geplatzte Traum von Alfred Monn. Seine Geschichte hat Symbolcharakter. Viele Einheimische haben die NEAD mit dem grossen Aufschwung verbunden. Die Bilanz ist jedoch ernüchternd. Man kämpft heute gegen die Abwanderung. Bald fehlen in der Gemeindekasse pro Jahr bis zu 2 Millionen Franken Steuereinnahmen der NEAD-Arbeiter und im Tourismus gehen die Logiernächte seit Jahren zurück. Wie soll es da weitergehen, im Dorf, im Tal? Alfred Monn weiß keine Antwort und will deshalb weggehen. Gerade versucht er zu liquidieren, was von seinem Bordell übrig geblieben ist. Irgendwie wolle er auch noch seine letzten Schulden abzahlen und dann bleibe ihm wohl nur noch der Aufbruch, der vorläufige Abschied.
Nein, für mich ist der Kuchen gebacken, das ist mal ganz klar. Ich habe das Handtuch geschmissen, das ist ganz klar.
Sagt Alfred Monn aus Sedrun, für den die NEAD-Baustelle, anders als erhofft, ein schlechtes Geschäft war. Die kleine Schweiz hat zwar große Banken und viel Geld, auf der internationalen Bühne wird sie aber trotzdem wenig wahrgenommen. Zum Club der mächtigen G20-Länder zum Beispiel hat sie keinen Zutritt. Umso verbissener kämpft die Schweiz um ihre Stimme im Direktorium des Internationalen Währungsfonds, dem IWF. Das ist das einzige internationale Wirtschaftsgremium, wo die Schweiz ein Wörtchen mitreden kann. Um die Sitzverteilung dort geht es unter anderem an der Herbsttagung des IWF. Heute beginnen die ersten Vorbereitungstreffen und die Schweiz weibelt hinter den Kulissen heftig. Der Bericht aus Washington von Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Schon im Vorfeld wird heftig gerungen. Die USA drängen darauf, dass es bald nur noch 20 statt 24 Sitze gibt. Und weil sie finden, dass die Europäer überrepräsentiert sind und auch aufstrebende Schwellenländer mehr Macht bekommen sollen, stehen vor allem die Europäer unter Druck. Sie sollen Sitze abgeben. Wackelt damit auch der Schweizer Sitz? Wirtschaftsstaatssekretär Jean-Daniel Gerber meint nein.
Es wackeln die europäischen Sitze. Der schweizerische Sitz steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund stehen die Sitze der Länder, die der Eurozone angehören.
Und die Schweiz sei bekanntermaßen kein Euroland. Die Europäer inklusive Schweiz besetzen derzeit 9 der insgesamt 24 Direktorensitze im IWF-Rat. Große Länder wie Deutschland, Frankreich und England haben eine feste Vertretung. Sie zählen auch zu den größten Geldgebern und Anteilseignern im Fonds. Kleinere Länder wie die Schweiz dagegen vertreten Stimmrechtsgruppen aus vielen kleinen Ländern. Wenn sich die USA durchsetzen, müssen vor allem die kleinsten Länder um ihre Stimme bangen, denn sie haben am wenigsten Macht. Im öffentlichen Fokus stehen zwar vor allem Belgien und die Niederlande, doch in politischen Kreisen ist zu hören, dass auch die Schweizer sich Sorge um ihre Vertretung im IWF machen müssen. Zu Recht, meint Marc Herkenrath, Finanzexperte der Nichtregierungsorganisation Allianz Süd.
Der Schweizer Sitz ist im Moment gefährdet.
Denn wenn einige europäische Sitze gestrichen werden sollten, müssten sich die Gruppen neu sortieren. Marc Herkenrath.
Das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass auch Polen, das jetzt in der Schweizer Stimmrechtsgruppe ist, wahrscheinlich sich einer solchen europäischen Gruppe zuschlagen würde. Dann würde für die Schweiz eine sehr, sehr kleine Stimmrechtsgruppe übrig bleiben, die eigentlich nicht viel Sinn macht. Dann würde es wahrscheinlich zu einer grundsätzlichen Neuverteilung der Stimmrechtsgruppen kommen.
Die USA drängen auf eine schnelle Entscheidung, möglichst noch in dieser Woche. Aber noch liegen die Positionen so weit auseinander, dass vielen ein rascher Beschluss unrealistisch scheint. Auch Staatssekretär Gerber.
Ich vermute, dass das nicht gehen wird. Das sind doch wichtige politische Entscheide. Und es ist wohl möglich, dass wir weiterhin mit einer Sitzzahl von 24 weiterleben werden für eine gewisse Zeit.
Und die Schweiz damit ihre einzige Stimme in einer internationalen Organisation vorerst weiter behalten darf.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.